Tatort Gesundheit. Euer TrueMed Podcast ab 2025. Was könnt ihr erwarten? Ihr könnt spannende Inhalte erwarten über eure gesamte Medizin, über Nahrung und Nährstoffe, über Tricks und Kniffe eurer Gesundheit, spannende Sachverhalte, aber auch einmal Kriminalfälle und nicht bekannte Hintergründe, die alle von mir recherchiert worden sind und für euch spannend aufbearbeitet werden. Ich bin Dr. Med Frank Essers, Master für Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin und von Haus aus Orthopäde und kann über 30 Jahre Medizinerfahrung in diesen Podcast und für euch einarbeiten. Meine lieben Zuhörer, seid begrüßt. Ja, heute mit der Folge Tatort Gesundheit unterwegs. Unterwegs deshalb, weil ich diese Folge komplett aus und in den USA hergestellt habe. Ich bin letzte Woche Donnerstag in die USA geflogen, nach New York City zum JFK, habe dann nochmal 3 Tage lang eine Autotour gemacht bis Philadelphia, war in Atlantic City, habe bei einer Familie gewohnt, das war ganz spannend, und war in Philadelphia Sightseeing machen und beim MLB, also beim Baseballspiel gewesen, zurück nach Manhattan und dort in dem Hotel, wo ich jetzt auch gerade den Podcast zu Ende erstelle, habe ich so vieles erlebt, dass ich mich entschieden habe, heute die Unterwegsfolge 1 zu veröffentlichen und eine Sonderfolge schon nächste Woche Sonntag als Unterwegsfolge 2, weil es gibt so viel aufzuarbeiten, auch was wichtig ist für euch draußen als Zuhörer, was ihr von mir und meinen Erfahrungen hier in den USA lernen könnt. Deshalb ist heute das Hauptthema, sind zwei Interviews mit Experten, die ich hier kennenlernen durfte auf dem Expertenkongress hier schön an der Fifth Avenue, zwischen Broadway und Fifth Avenue, und da durfte ich ich habe mehrere Interviews gemacht, da kommen später auch noch welche, aber ich habe heute 2 ausgewählt, 2 Interviews mit 2 Menschen, die ganz spannende Inhalte bringen. Die werden teilweise eure Weltbild auf den Kopf stellen, so muss man es quasi fast sagen. Ich habe jetzt noch 2 Tage hier in New York und werde dann die nutzen, die Folge 2 aufzuarbeiten. Freut euch also auf die beiden Interviews, die ich dann gleich hier ankündigen werde. Ja, heute bei uns Timur Özdogan, Unternehmer, Trainer und Wegbegleiter mit Herz. Er verbindet Businessverstand mit spiritueller Tiefe, ist zu Hause im Vertrieb, in der Persönlichkeitsentwicklung und vor allem in der Heilkunst des Atems und der Hang-Up-Methode. Seid gespannt, was das ist. Ein Mann, der Räume schafft für echte Begegnung, innere Stärke und gelebte Transformation. Ja, hallo Timur. Wir treffen uns heute hier gerade in New York. Fifth Avenue 230 between Broadway and Fifth Avenue. So was Geiles. Wir gucken hier raus auf die Skyline. So schräg ist irgendwo das Empire State Building, rechts das Chrysler Building und die ganz neuen Hochhäuser. Und wir haben uns connected, wie das ist, auf so Social Media Kanälen, WhatsApp-Gruppe. Und es geht um Gesundheit. Und da habe ich gemerkt, als du dich mir vorgestellt hast, dass eben auch Gesundheit eins deiner Themen ist. Und stell dich doch mal so vor, wie du so in den Bereich reinkommst, der auch zur Orthopädie ganz gut passt.
Ja, gerne. Also ich bin der Timur, ich bin ein schwäbischer Türke.
Ah. Da gibt es übrigens einen, kennst du den schwäbischen, den schwäbischen Türken mit Instagram? Ja. Die sind lustig,
ja, genau. Ja, also kein Alleinstellungsmerkmal, aber die meisten kennen mich unter Timur Dance. Also Tanz ist tatsächlich so mein allerwichtigstes und schönstes Thema. Seit 2009 gibt es diesen Namen Timur Dance, und noch mal 5 Jahre zurück, also ungefähr 2005, habe ich auf einem Festival bei Berlin, es war Psytrance, also ziemlich abgefahrene Leute, plötzlich jemanden hängen sehen. Gott sei Dank, der hing nicht am Hals, aber er hing kopfüber an den Beinen, gefesselt, im Baum. Und wenn man sowas sieht auf einem Festival, da denkt man so erstmal, ups, was ist denn da schiefgelaufen? Also auf dem Psytrance-Festival sieht man ja viele komische Dinge. Ja. Dann habe ich aber irgendwann festgestellt, ach, da ist noch einer bei ihm und der macht dann da irgendwas mit ihm. Und dann habe ich mal gemerkt, aha, das ist wohl gerade so eine 1-in-1-Session, und der bearbeitet den anderen jetzt mal so zu sagen, sanft, genau. Und so bin ich auf diese, auf dieses Hang-up, nennt sich das, ne? Das ist eine Methode, gestoßen auf einem Festival.
Also ein bisschen lauter sprechen, wir haben hier oben die Klimaanlage.
Ja, natürlich.
Das ist im Prinzip,
ne? Gerne.
Falls immer die, laut sprechen. Falls sie ja, auf der Bühne immer laut sprechen. Okay,
immer laut sprechen, genau.
Ja, danke. Ja, und dann hast du dieses den hängenden Menschen da gesehen.
Genau, und dann bin ich eben, habe mich angemeldet beim Hartmut. Und der Hartmut Betz, der hat das entwickelt. Der Hartmut war eigentlich Baumkletterer und Baumpfleger.
Okay, deswegen kennt er diese Ropes.
Ne? Ja, und vor allem, er hat sich immer an den Kniekehlen eben aufgehangen am Baum. Mhm. Und dabei festgestellt, dass es einfach gut tut. Ja. Und ja, er ist halt so, hat irgendwie auch einen Ingenieurs-Background und er hat dann sich ein Flaschenzug-Seilsystem entwickeln lassen, mit dem man wirklich Millimeter für Millimeter und ganz präzise Menschen eben an den Füßen, kopfüber, in die Umkehrhaltung bringen kann.
Und geht das nur mit jemandem zusammen oder auch alleine?
Das Schöne ist, also, es geht auch alleine,
genau. Ja, erzähl mal.
So wie heute Morgen. Also heute Morgen war ich im Radl erstmal eine Weile unterwegs, um den richtigen Baum zu finden. Irgendwo am Hudson River. Okay. Das hast du vielleicht dann auch gesehen. Genau, jetzt gibt es ja auch dieses Schild, let go, let God. Das ist so ein bisschen, es geht eben ums Loslassen beim Hängen. Und
sich mal hängen lassen.
Ja, einfach mal hängen lassen, genau. Hat eben wirklich viele Vorteile, nicht nur so, oh ja, gut für meinen Nacken oder so, hast du vorher gesagt,
ist bestimmt nicht
gut
nur,
für den Nackenkreuz. Sondern ich beschreibe es in meinem Flyer zumindest auch so, es ist wirklich ein tiefer Reset von deinem ganzen Nervensystem. Und ich sage dann meistens, wenn die Menschen so nach anderthalb Stunden mit einer Session bei mir rausgehen, die wissen dann meistens nicht mehr, wie sie heißen.
Weil es zu stressig ist, doch? Oder,
nein,
oder
weil sie einfach entspannt sind und alles vergessen haben.
Aha. Ja. Aber du hast doch jetzt vorher was anderes gemacht. Du hast es ja auf diesem Festival zufällig entdeckt. Und was warst du vorher?
Du, ich bin ursprünglich Metaller.
Metaller? Ja. So am Band schaffen.
So einfach am Band schaffen, genau. Das habe ich ursprünglich mal gelernt. Aber ich war viele Jahre im Vertrieb. In Wirklichkeit hat mich Vertrieb geprägt, am allermeisten, glaube ich. Aber ich habe auch wahrscheinlich 100 verschiedene Jobs gemacht in meinem Leben. Aber eben das Tanzen und die Körperarbeit und das Yoga. Mit 14 dann auch irgendwie das erste Mal Yoga gemacht. Okay. Das hat mich alles nie wieder losgelassen. Und ich muss sagen, diese Methode Hang-Up ist eben für mich die wirkungsvollste Technik, wenn man es als Technik oder nennen kann, um wirklich in einen ganz tiefen Zustand zu kommen, wo ich wirklich verbunden bin mit allem.
Gibt es da typische Menschen, die das brauchen oder sagst du alle oder wie suchst du deine oder wie empfiehlst du Menschen zu dir zu kommen?
Also ich muss sagen, am einfachsten, es geht ja ganz viel um den Flow-Zustand, am einfachsten funktioniert es so, wenn jemand an einer Session vorbeiläuft und quasi live gerade miterlebt, wie da einer hängt und quasi komplett sich hingibt und jemand anders dann ganz fürsorglich bei ihm ist und mit ihm verschiedene Übungen macht und ein bisschen dehnt, mit seinen Händen dran ist und dann sieht, der Körper gibt ja doch plötzlich noch nach und lässt doch plötzlich noch ganz arg los, dann spürt der Körper das und dann sagt der Mensch irgendwann mal, oh ja, das will ich auch. Das ist, glaube ich, die einfachste Herangehensweise. Also ich bin auch schon lang am Flyer und ich mache immer wieder einen neuen. Und
ist das jetzt dein Hauptbusiness oder ist das jetzt mehr so ein Start oder ein zweites Standbein? Was machst du?
Ja, erzähl mal. Wie gesagt, ich habe das ja vor 15 Jahren tatsächlich kennengelernt. Ja. Und damals war ich etwa 30 Jahre alt. Ja. Und dann dachte ich, ach wie geil, ich habe ein Flaschenzugseilsystem und eine kleine Tasche. Und ich kann weltweit in den schönsten Communities damit arbeiten und dienen. Bin quasi unabhängig und kann vor allem da arbeiten, wo ich auch mich wohlfühle unter Gleichgesinnten. Und dann war es so, dann war ich in Indien und stieg da so in einen Bus und kam irgendwann mal an und wollte meinen Hang-Up da aus dem Kofferraum rausholen und tatsächlich, es war nicht mehr da.
Oh, geklaut.
Geklaut wahrscheinlich. Und dann habe ich das als Zeichen vom Universum gesehen, aha, ich bin wohl noch nicht so weit. Und da war ich quasi 10 Jahre schwanger mit dem Thema. Mhm. Und jetzt vor 3 Jahren in etwa war dann bei einer, nach einer speziellen Medizinreise mit Schamanen aus dem Dschungel, kam dann ganz klare Botschaft, Timur, jetzt ist Zeit für Hangab. Mhm. Und dann bin ich nochmal an den Bodensee gefahren, nochmal zu Hartmut gegangen und habe eben quasi diese Ausbildung nochmal wiederholt. Und seitdem entwickelt sich das immer weiter.
Als Hauptjob schon?
Das ist absolut mein Zentrum. Denn wenn ich eine Message habe an diese Welt, dann ist es die Don't take yourself too serious. Mhm. Also ich meine jetzt nicht dich als Person, sondern dich als dein plapperndes Ego. Mhm. Das plappert ja immer und das sollen wir, glaube ich, nicht so ernst nehmen, was dieser Mind immer so plappert.
Und wie muss ich mir das vorstellen? Also jetzt mal angenommen, du hast das ja jetzt auch dabei, dieses Gerät, beziehungsweise diese, da drin?
Nee. Da drin.
Echt?
Da drin.
Das sagst du mir gleich. Gerne. Du hängst mich gleich mal da oben auf. Ne?
Ich wollte schon schauen, ob es geht.
Aber mal schauen, ja, das hält 100 Kilo oder oben. Aber wir können in Central Park gehen. Wir sind noch ein paar Tage hier.
Wir haben morgen schon eine Session vor mit 3-4 Leuten. Du kannst dich noch anschließen.
Ja, wie viel Uhr, wann?
Ja, wir wollen es morgen Nachmittag nach der Busreise dann.
Okay. Ja, eigentlich wollte ich morgen zum Strand vielleicht. Aber egal.
Also das heißt, Strand ist eine gute Idee.
Da gibt es nichts zum Aufhängen. Also Palmen haben die ja eigentlich weniger. Jedenfalls, also ich buche das bei dir oder wir machen das super, dann zusammen. Ja. Und dann hängst du mich da auf. Und dann nicht hängst auf. Du mich auf, um mich auszuhängen.
Genau.
Und wie lange hänge ich da rum? Also ich bin Anfänger und wie startest du damit?
Also es ist so, jeder kann es machen.
Das ist ja schon beschrieben, genau.
Ja. Mein Sohn ist gehangen, damals war er 4 Jahre jung. Und den Ältesten, den ich ausgehangen habe, der war 75. Ja. Im Prinzip kann es jeder machen, auch, der sich es wirklich zutraut und der auch wirklich hängen möchte und dann auch nicht sagt, ich muss das jetzt durchziehen und wirklich komplett kopfüber frei hängen. Ja. Bei vielen ist es tatsächlich so, ich ziehe den hoch, ne, sind die Beine 45 Grad, dann dauert es, dann setze ich das alles mal. Um nochmal zurückzukommen, die Session dauert generell 1,5 Stunden. Mhm. Und frei hängen die meisten zwischen 10 und 20 Minuten.
Ah, okay.
Genau. Und bei einigen, wenigen, sage ich, da ist es so, dann ist man irgendwo so am Schultergürtel in etwa angekommen und dann spüre ich das, dass der eigentlich gar nicht ganz nach oben will. Entweder der beißt dann so, und er hält und so und verkrampft dann eben. Ne? Ich spüre, der lässt einfach nicht los in dem Bereich. Und dann sage ich auch, ich glaube, das reicht jetzt bei dir, das ist genug. Mhm. Ja, es gibt viele Griffe und Dehnungen. Und meistens ist es so, dass ich meine Hände quasi irgendwo anlege, ein bisschen Druck reingebe und dann spüre ich richtig förmlich, wie der Körper oder dieses Körperteil dann in dem Fall wieder nachlässt. Und
man sollte also immer Assistentes machen, also immer mit, sag ich mal, Lehrer oder Assistent am Anfang. Also nicht einfach so ein Ding kaufen und dann sagen, ich mache ein YouTube-Video auf und hänge mich mal selber am Baum und komme schon wieder runter. Eher nicht, ne?
Nee.
Zeig mir doch mal das eben einmal.
Du, das kannst du gar nicht.
Also wir packen jetzt gerade mal hier dieses Gerät aus.
Das
wiegt ungefähr? Also Handgepäck kein Thema und links
war im Handgepäck.
4 Kilo.
Ich bin mit Handgepäck.
4 Kilo ungefähr, ne?
4 Kilo ungefähr, genau.
Ja, zeig mal.
Eben, guck hier.
Brooks, das ist der Busch oder anders.
Ja, schöne Fußfessel.
Ah, okay, alles klar. Ne?
Eine rechts, eine links, das sind 4 Schnallen dran.
Ja.
Und die gehen dann quasi an deinen Knöchel.
Ja, hier so unten dran,
klar. Stabil, das muss ein bisschen präzise angepasst werden. Das ist nochmal ein extra Seil. Das ist nicht immer
wie so ein Kletterseil sieht
das
aus.
Das ist einfach ein Kletterseil, genau. Dann haben wir nochmal ganz viel Seil und dann quasi 2 Teile. Das eine Teil ist unten wie so ein T-Stück, da hänge ich dann diese beiden Fußfesseln ein. Und das andere ist im Prinzip ein Flaschenzug. Ne? Ja. Das sind 3 Umlenkrollen, sodass ich, wenn ich an einem Seil ziehe, auch dich mit 100 oder 100...
Das heißt, dieses dickere Kletterseil kommt über den Ast oder was
auch immer. Was auch immer. Das ist nur im Notfall, falls ich nicht auf 2,80 Meter einen Haken habe. Weil mit 2,80 Meter Haken kann ich dich hier aufhängen. Das ist praktisch, genau.
Und dann schmeißt du das rüber mit irgendwie...
Dann bin ich quasi fast überall ready to hang.
Ja. Und du machst das jeden Tag?
Ich für mich schaue, dass ich es fast jeden Tag realisiere. Ja, auch bei mir zu Hause in München, in der Wohnung, haben wir hohe Decken, zack, aushängen. heute früh mit dem Radl rausgefahren.
Aber Decken ist aushalten, ne? Da brauchst du ja den Balken, den du triffst, ne? Sonst hast du die ganze Deckenfeuerkleidung
weg. Gehalten bis jetzt auf jeden Fall.
Ja. Du wiegst ja auch nichts.
Ich habe Glück, ja. Ja.
Und die Mehrfachtäter machen das im Speziellen wirklich wegen auch körperlichen Rückenproblemen oder eher weil du sagtest ja eben, dass sie sich dann nicht leer fühlen, sondern irgendwie geerdet vielleicht, obwohl sie eigentlich hängen, ausgehangen.
Also im Englischen gibt es ja diesen Begriff rejuvenated, oder wie heißt das?
Also richtig.
Revitalisieren,
ja, genau.
Sagen die Deutschen, glaube ich.
Verjugendlicht.
Verjugendlicht, yes, das ist der Buzzword, oder? Ja. Na, es macht wirklich so viel mit einem, also kopfüber, es gibt viele, viele Kulturen, die eben kopfüber propagiert haben und propagieren, das kommt aus dem Yoga, wir kennen das, aber auch in der schamanischen Kultur gab es Schamanen, die hingen 3 Tage am Baum am Stück.
Wie so Asketen, sowas, ne? Oder so irgendwelche...
Irgendwelche Initiationsrituale.
Sonst eigentlich nur Fledermäuse.
Sonst eigentlich nur Fledermäuse, genau.
Wenn ich jetzt so im Tierreich denke. Ne?
Genau, da gibt es ja den schamanischen Begriff des Heyoka. Das ist quasi der Clown, aber ein schamanischer Clown eben. Und der wird auch oftmals umgekehrt dargestellt. Es gibt auch in dem Tarot eine Karte von dem Kopf über gestellt. Ne? Wie gesagt, das macht vor allem was mit dem Nervensystem, mit dem Gehirn. Es ist extrem blutreinigend. Deswegen sage ich manchmal, wenn die dann wieder runterkommen, dann wissen die nicht mehr, wie sie heißen. Eben weil es einen tiefen, tiefen Reset in deinem Nervensystem
gibt. Gibt es da, ich weiß nicht, ob du das weißt, irgendwelche Studien zu? Weil mich so als durchaus auch wissenschaftlich interessiert hat. Hatte ich dich ja gefragt. Man hängt über Kopf. Klar, das Herz pumpt ja in beide Richtungen. Klar, aber der Kopf ist ungewöhnlich tief, tiefer als gewohnt, das ist immer oberhalb des Herzens. Ja. Deswegen halt Kopfdruck. Wenn ich mir vorstelle, ich hänge kopfüber, nur von der Vorstellung, ist ja wirklich völlig verkehrt. Wann habe ich das letzte Mal gemacht? Ich habe diese Dinger, früher konnte man sich an der Tür an so einem Rahmending aufhängen mit so Teilen, wo dann so Haken dran waren. Ja. Oder wie diese Schwerkrafttrainer, wo man sich umkippt. Da war ich mal irgendwann, weiß ich, eine Minute drauf oder so, dann fand ich das eher. Also zumindest in der Minute, wo ich dann wieder abgebrochen habe, was eh nicht lang geplant war, fand ich es eher unangenehm. Bei mir ist hängen geblieben, unangenehm, muss ich nicht unbedingt nochmal haben. Wobei ich als Orthopäde weiß, dass dieses Aushängen jetzt für die Wirbelsäule, es ist ja mehr, aber für mich als Orthopäde schon ziemlich wichtig ist und oder zumindest wirksam ist. Ist das so bei anderen auch, dass sie am Anfang eher so ein bisschen Widerstände haben oder schnell abbrechen oder
Ja, danke, schon. Du, das ist eine ganz typische Frage und die meisten stellen diese Frage, weil sie eben, wahrscheinlich ging es einfach zu schnell.
Ja, gleich.
Wir sollen uns Zeit lassen im Leben. Und der Hartmut, der hat das schon erkannt, ne? Bei mir in der Session läuft das so ab, ich sage zu dir, ah, hallo, und dann legst du dich erstmal hin. Da merke ich schon bei vielen, die wollen schon gar nicht mit dem Oberkörper ablegen.
Zu tief.
Ich musste ihnen dann sagen, du legst dich jetzt hin. Und dann mache ich diese Fußfesseln ran. Und da gibt es dann manche, die unbedingt oben bleiben wollen. Und dann merke ich schon, da ist ganz viel Widerstand. Also ablegen, Fußfesseln ran. Und dann gehen die Füße auf 45 Grad. Also
wie es auf dem Rücken, dann gibt man nur die Füße so ein bisschen.
Genau. Ja.
Bis dann der Po ein bisschen sich abhebt. Oder?
Noch nicht mal so weit. Ja. Genau, also am Anfang bist du da noch 10 Minuten nur mit 45 Grad. Und das hilft deinem Metabolismus, Blutdruck, deinem Kopf, was auch immer, sich dazu anzupassen.
Das verstehe ich. Also eigentlich nur die Profis oder die es gewohnt sind, die können auch relativ schnell in dieses... Wie schnell gehst du in diesen senkrechten Bermudas?
Ich kann da relativ schnell reingehen und...
Wie lange brauchst du? Eine Minute oder zwei?
Ich kann einen Handstand machen und 10 Minuten stehen bleiben. Das geht
okay, auch. Okay, weil es auch geübt ist. Okay, alles klar.
Also...
Aha. Aber es ist Übungssache.
Es ist Übungssache, glaube ich. Auch,
ja. Läuft denn dabei Musik oder macht man Atemtechniken oder irgendwas in der Richtung?
Tatsächlich. Musik. Wir haben alles integriert.
Ja, also läuft Musik dabei?
Ich arbeite mit Musik, wir arbeiten mit Sound, wir arbeiten quasi wie schamanisch teilweise, mit Trommeln. Ich arbeite mit einem Duft und eben mit sanfter Berührung.
Also das ist ja dieses Lenken so ein bisschen, ne? Wo du sagst, da ein bisschen Widerstand, das gegen Widerstände. Kann ja fast schon physiotherapeutisch, chirotherapeutisch werden, wenn man das jetzt wirklich orthopädisch betrachtet. Ne?
Ja.
Denke ich mal, das sieht ja tatsächlich aus... als ob es so in so ein Handwerkszeug eines Physiotherapeuten mit reingehören könnte, das zu machen, auch wenn es natürlich länger dauert. Aber für dich ist mehr der Geist das Wichtige wahrscheinlich, ne? als die körperliche Reaktion?
Für mich, wie soll ich sagen, ist es ganzheitliche. Ich meine, ich nehme ja unseren Körper auch wirklich wahr als ein Gefährt und als das einzig Wahre, was er wirklich ist. Es ist unser Tempel. Und den sollen wir einfach gut behüten und gut achten. Und wenn ich diesen Tempel immer wieder sauber mache und reinige, ich kann eine kurze Geschichte erzählen. Ich war mal in Indien.
Hast du erzählt?
Und in Indien ist es ja immer üblich, dass man, wenn man in einer Gemeinschaft ist, dass man Seva macht. Das heißt Dienst für etwas Größeres Ganzes. Und wir waren das erste Mal in
Seva oder Shiva?
Shiva, glaube ich.
Shiva ist ein Gott. Shiva ist ein Gott.
Es gibt einen Begriff, der klingt ähnlich wie Shiva, aber das bedeutet Dienst an der Gottheit.
Ja, okay.
Und ich war eben in einer Gemeinschaft von einem lebendigen Gott, Amma, Amrita Puri, die umarmt, der Hackmaschine nennt man sie, sie umarmt bis zu 10.000 Menschen am Stück an einem Tag. Und bei ihr im Tempel sind wir gelandet, weil das war ganz unten in Indien und so war der Plan. Okay, wir landen bei ihr, sind erstmal safe, weil Indien ist ja auch ein Kulturschock. Also. Und dann war ich da und dann war dann klar, jeder muss 2 Stunden Seva machen. Und ich hatte Glück, weil ich durfte die Tempeltreppen
fegen.
Morgens um 5.
Mit zum Reisigbesen.
Mit zum Reisigbesen. Von diesem ganz feinen Sand. Und dann war ich da und habe diesen Tempel gefegt und dann kommt dann irgend so ein Mönchen vorbei und sagt zu mir, oh, so beautiful, sweet. You are sweeping the steps of the temple and Amma is sweeping your heart.
Na, Amma ist ein Gott.
Amma war die lebendige, also die lebendige Göttin.
Ah, okay. Ja, okay.
Die lebt da, die ist wirklich wie, also wenn ich mir vorstelle, wie es vielleicht mal war mit Jesus. Die Amma, die ging da durch einen Raum und da waren 10.000 Menschen und dann war das wie so eine Traube oder wie so ein Tropfen quasi, konntest du dir das vorstellen. Also die Menschen haben mir einfach den Weg aufgemacht und danach hat sich diese Öffnung wieder geschlossen. Sie ist einfach einmal quer durch den Raum gegangen und sie hat wirklich so eine unglaubliche Energie. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, der Tempel gehört gereinigt. Und gekehrt. Und das machen wir jeden Tag, deswegen trinken wir Wasser, deswegen sollen wir Gemüse essen und diese ganzen...
Meditieren vielleicht, achtsam sein als Übergriff.
Gedanken, genau. Und dieser Körper ist uns geschenkt und durch diesen Körper dürfen wir überhaupt diese Erfahrungen hier sammeln. Wir sind hier inkarniert in diesen Tempel, in diesen Körper. Und diese Methode, die Technik, die Hang-Up-Methode ist so powerful und kraftvoll, dass ich das unbedingt in die Welt tragen muss.
Wie machen das denn so die, das sind ja schon echt moderne Hilfsmittel, wenn ich mir das so angucke, vor allem dieser Flaschenzug, wie machen das denn die Naturvölker, von denen es herkommt? Ziehen die sich da gegenseitig irgendwie hoch?
Die nehmen halt ein Seil.
Seil um Knöchel und dann schnallt es halt ein, dann muss man noch ein bisschen härter sein als jetzt bei diesen gemütlichen Geschichten.
Es muss ja auch wehtun.
Ja, manche brauchen das vielleicht. Wie die gepolt sind. Dann machst du morgen eine Session. Wo? Central Park?
Central Park, gerne. Also ich brauche einen Haken oder einen Ast in zwischen 2,80 Meter und 3,20 Meter.
Dass du ihn drüber werfen kannst zumindest. Ne?
Genau.
So. 3,5 ist so Basketballkorbhöhe, da kommst du vielleicht noch manche noch drüber. Zumindest hier findest du in New York immer jemanden, der den dann als Dunking oben drüber wirft. Du kannst ja auch einen Stein dran machen, dann kommst du auch noch höher.
Es gibt
wie viele Meter hast du hier an diesem Seil? An diesem,
das sind 10 Meter, glaube ich.
Und dann kannst du ja auf 5 Meter hochkommen.
Ja, es muss ja wieder die Hälfte runter.
Ja, 4.
Und dann um den
4.
Baum festgewickelt. Also
auch noch, also
genau.
Okay.
Also so,
also du machst 2,5 Ast und dann noch den Stamm auch noch.
Genau, ja, das Seil muss ja befestigt werden. Du hängst dann quasi mit deinem Gewicht an dem Seil, aber um den Baum befestigt.
Auch noch, okay.
Genau.
Ja. Das heißt, der Ast ist gar nicht der Hauptträger, sondern das heißt
der Baumstamm.
Ja.
Und das ist ja auch das Schöne, diese Energie an dem Baum, wenn du dann wirklich dort hängst, dann...
Diese Natur, klar. Man sieht ja dann auch den Baum über sich.
Genau.
Ist im Schatten meistens auch, zumindest mal im Sommer. Jetzt bei den Temperaturen momentan ist der Schatten ja auch nicht schlecht. Genau. Oder vor allem auch überhaupt in der Natur, wo Bäume sind, diese andere Luft. Also ich meine, ich muss sagen, gestern, als ich in New York ankam, im Grand Central Station ausgestiegen, dachte ich, oh Scheiße, sonntags.
Zu viel Klamotten.
Und diese, einfach die Wärme wusste ich ja schon vorher. Aber schon auch die schmutzigere Luft.
Feuchtigkeit, ne?
Ja, und dann bin ich gestern aus dem Blue Note rausgekommen, aus dem Jazzclub, und dann bin ich nur die Ecke rum und bin hier auf Flatiron, an diesem Park vorbeigekommen. Schon am Washington Square Park, unten Blue Note. Und dachte, ist gar nicht so drückend heute Abend. dass aber nur auf den 150 Metern Park, wo nur auf einer Seite Bäume waren. Das waren so viele Grade weniger an Temperatur, an besserer Luft. Und sobald ich diesen Park verlassen hatte, war das gleich wieder buh und drückend und alles. Deswegen auch so diese, jetzt sag ich mal so, wenn man das Freundschaft zu dem Baum, der einen dann auch trägt und hält, kann man täglich spüren. Also gerade bei so einem warmen Wetter wie draußen ist ein Baum schon lebensverbessernd.
Gold wert, hä?
Ja.
Na, auf der Fifth Avenue gibt es, glaube ich, relativ wenig Bäume und da ist ja auch wirklich viel Stress.
Ja.
Aber sobald du da im Central Park oder irgendwo draußen unterwegs bist, gibt es immer wieder ein bisschen frische Luft und es ist, glaube ich, für uns ganz gut, uns immer wieder zu erden, barfuß gehen, einen Baum umarmen, einfach draußen sein in der Natur.
Und wenn die Session dann vorbei ist, endet es wirklich mit dem Runterlassen? Ist dann Schluss oder wird dann mal nachgearbeitet? Oder?
Es ist so, wie gesagt, die meisten hängen ja so 10 bis 20 Minuten dann wirklich frei. Da gibt es dann
die
auch...
Die Profis oder die Vorgeschulten?
Nee, nicht wirklich. Also die reguläre Session, wie gesagt, von Hallo bis zu dem Moment, wo du dann wieder gehen kannst, dauert 1,5 Stunden. Und die meisten hängen wirklich frei 10 bis 20 Minuten. Und beim Ablassen, da geht es relativ langsam und behutsam, weil es ist dann wirklich wie so ein sanftes Ankommen wieder auf Mutter Erde.
Weil du auch die Schwerkraft wieder bekommst, also deine eigene Körperschwere dem Boden, der wieder übergibst so ein bisschen, der Erdschwerkraft.
Vielleicht sogar manchmal so ein Feeling von wiedergeboren werden, weil...
Ja, wenn man wirklich den Namen vergisst, ist das sowas in der Richtung, ne?
Genau.
So, wie heiße ich eigentlich?
Wenn du dich wirklich darauf einlässt, dann ist es eben das Wunderschöne, dass dein Mind endlich mal richtig, richtig die Klappe hält.
Mhm.
Also mein erstes Mal war wirklich so, dass ich gespürt habe, dass dieser physische Körper definitiv nicht das Ende ist.
Mhm.
Also im Prinzip kannst du sagen, ich war so verbunden. Oder ich habe einen größeren energetischen...
Als du zum ersten Mal richtig freigehangen
hast. Als ich das erste Mal richtig von jemandem eine Session bekommen habe.
Wo du auch wirklich freigehangen hast? Oder auch schon vorher?
Nö, als ich dann im freien Fall.
Besser genau, nicht.
Genau. Mhm. Irgendwann erreicht man dann so einen Zustand und das ist dann, wenn es ein Ziel gibt, eigentlich gibt es kein Ziel in der Session, aber die Idee ist eben loslassen. Wenn ich jemanden hinlege und dann die Decke über ihn drüber werfe, bevor es dann wirklich losgeht, sage ich dann, ab jetzt gibt es für dich nichts mehr zu tun.
Ah, das ist auch gut. Ein bisschen Abgabe.
Abgabe. Mhm. Weil der loslassen. Körper will immer helfen. Ne?
Ja.
Und dann die erste Berührung ist eine ganz sanfte Berührung an den Ohren. Mhm. Also zuerst gibt es einen Duft, dann ganz feine Berührung an den Ohren und dann der nächste, da atmen wir 3-4 Atemzüge zusammen und dann gehe ich in einen ganz leichten Druck an den Kehlkopf sogar. Mhm. Und beim Ausatmen, also jeder, der bei mir eine Hang-Up-Session macht, ist auch wirklich aufgefordert, immer den Kiefer natürlich zu lockern, den Mund aufzumachen und alles, was da raus will an... wenn es irgendwie wehtut oder drückt oder ich erschrocken bin, dann mach den Mund auf und lass den Ton raus.
Sind so viele Elemente auch mit drin wahrscheinlich, ne? Also ein bisschen Meditation, ein bisschen Tönen, wenn du sagst mit Ton und sowas in der Richtung. Ne? Und dort dann wahrscheinlich auch zulassen, was man so spürt dabei, was ja bestimmt spannend ist. Also ich glaube, bei mir würde sich als erstes jetzt schon vom Gedanken der Kopf melden. Also dass der Kopf irgendwie schon so, auch jetzt die Hitze, ne? Die Hitze merke ich am Körper, ich schwitze ein bisschen. Aber da, wo sie mich am meisten stört, wenn wir jetzt gleich wieder rausgehen, oben auf die Rooftop-Bar, dann weiß ich jetzt schon, dass der Kopf noch ein bisschen dicker wird, weil die Hitze so ein bisschen, weil die mich beschäftigt, ne? Und der Körper eigentlich weniger. Was ich jetzt gerade noch gedacht habe, es gibt auch noch andere über Kopf oder Kopf runter, das sind diese Bungee-Geschichten. Weil ursprünglich ist der Bungee, naja, das ist natürlich ganz krass, weil das kommt, glaube ich, ich komme Bungee aus Australien.
Die machen es ohne Gummi.
Die machen es ohne Gummi, die hauen ja die 10 Meter oder so, hauen die quasi in so einen semi-flexiblen Bambus, also minimal flexibel vielleicht, hauen die unten rein, da kommt das her und natürlich jetzt in der westlichen Welt ein bisschen schon. Ne? Aber auch da ist man ja doch relativ lange, wenn das dann so auspendelt, noch in der Luft, bevor man dann wirklich langsam runtergelassen wird und unten dann so reingehauen wird. Aber da geht es natürlich von 0 auf 100% ohne jegliche Vorbereitung, ne? Sondern wirklich unten so in diese Richtung da rein.
Ja, das, hört sich für mich auch eher nach einer
Selbsterfahrung.
Hauruck-Methode an. Nee, das Wort, das du jetzt vielleicht gesucht hast, ist eher eine somatische Körperarbeit.
Ja.
Weil unser Körper gibt uns immer
Signale.
Signale, ja. Genau. Und um die Signale eben zu verstehen, ist es manchmal gut, einfach den Menschen auf den Kopf zu stellen. Mhm. Oder bestimmte Situationen auf den Kopf zu stellen.
Das ist ja so ein Sprichwort auch, ne?
Genau.
Muss man also auf den Kopf stellen.
Einfach mal auf den Kopf stellen. Oder gewohnte Routinen.
Mal auf den Kopf stellen.
Auf den Kopf stellen.
Um sozusagen mal anders zu betrachten. Ja,
von Shift Perception haben wir heute auf der Bühne auch
einmal. Stimmt, hat irgendeiner gesagt. Einer von den paar, die in Englisch gesprochen haben.
Die macht auch Handstand. Genau.
Ah, okay.
Ja.
Gut.
Ja.
Sehr interessant.
Genau.
Also ich glaube, wir müssen diese Woche vielleicht wirklich nochmal nutzen irgendwie. Also wenn du magst, würde ich das ganz gerne. Dann machen wir jetzt quasi einen Cut. Mhm. Und dann machen wir einfach so eine Aktivsache, nehme ich auch nochmal auf.
Vorher, nachher quasi, oder?
Nein, sondern besprechen und erleben.
Ah.
Weil ich eigentlich in der Medizin weiters geht. Ich meine, ich kann ja nicht jedes Medikament probieren, aber so Dinge, die ich gutheiße oder auch nicht anpreise, aber doch, das kann man mal versuchen, die probiere ich gerne auch selber aus, soweit es geht. Also es ist nicht exzessiv, aber wenn es sich anbietet, ne, und wir sagen, wir sind jetzt diese Woche, wie lange bist du da diese Woche?
Ich fliege am Samstag wieder
nach. Samstag, ja. Ja, da muss man irgendwie kurz gucken, ob wir es irgendwie finden, ob es im Union Square Park ist ja auch ein Park, vielleicht gibt es da ja auch irgendwie. Die haben ja sogar eine kleine Gewächshausgeschichte dort, so einen kleinen Bauernhof da. Ja, die haben so eine Community. Die bauen selbst ihr Gemüse am Union Square an.
Geil.
Damit die, und das ist so ein Playground, glaube ich, und so ein bisschen Park auch. Und vielleicht gibt es ja da sogar nebenan, wo wir dann unsere Session haben, vielleicht sogar einen passenden Ast, wo man es drüber werfen kann.
Noch aushält,
oder so richtig geil fände ich natürlich auch den Washington Square. Kennst du den? Da oben drüber werfen und dann mitten in Washington Square.
Die Aussicht ist natürlich genial.
Aber, ja, auch, oder wie ist die Aussicht? Nee, Washington Square ist ja dieser Bogen, fast wie der Triumphbogen, nur kleiner, der am Washington Square steht. Und da eben oben drüber, nämlich da kommen die Cops und werden das sofort beenden.
Also muss man ein bisschen aufpassen, was sie alles...
Was man wo so macht. Hinterher bist du dann irgendwie rude zu den Bäumen.
Genau.
Da musst du dann besonders umarmen und dann geht es wahrscheinlich. Nee, super spannend. Ich komme natürlich immer wieder zurück auf die orthopädische Wirkung, aber das ist ganz klar. Mhm. Aber natürlich auch die orthopädische Wirkung gegen oder mit dem Rückenschmerz ist ja nicht immer nur rein somatisch, orthopädisch, Bewegungsapparat, sondern ist der Kopf immer mit dabei. Mhm. Und diese auf den Kopf stellen, ich sage ganz bewusst, so arbeite ich hier eigentlich auch. Das auf den Kopf stellen, in Frage stellen, auf den Kopf stellen, althergebrachte Geschichten. Mhm. Überhaupt drüber nachzudenken. Mhm. Manchmal, darüber habe ich noch nicht nachgedacht, ist das auf den Kopf stellen wörtlich genommen, was du ja machst, vielleicht sogar der letzte Kick, manche Dinge wirklich zu verstehen. Also kann ich jetzt nur so sagen, weil warum, also ich sage immer, wenn es Sprichwörter gibt oder Sprichwörter, Weisheiten, dann sind die ja hunderte von Jahre alt. Das, die müssen ja von irgendwas kommen. Die sind ja nicht irgendwie erdacht, weil ich mal Lust habe, ein Sprichwort zu erfinden. Das ist ja gelebtes Leben oder gesprochenes Leben. Ja. Und deswegen steckt da ja was drin.
Definitiv.
Also, wollen wir mal ein paar Sachen auf den Kopf stellen? Also lasst euch aufhängen. Ich verlinke natürlich unten in den Shownotes deine Kontaktdaten. Super. Wo kann man dich am besten buchen? Wo, in München hast du gesagt, bist du zu Hause, ne?
Ich bin in München zu Hause. Ich komme gerne auch besonders gerne auf Yoga-Festivals auf Retreats.
Ja.
Wir wollen jetzt auch im Management-Bereich anfangen, denn ich habe heute auch einen kennengelernt.
Sagst du, hast du Assistenten oder Kollegen, die das machen? Oder
wir machen eben Co-Creation jetzt. Hm? Wir co-kreieren.
Was ist das?
Co-Creation.
Du hilfst mir. Co-Creation. Also.
Co-Creation. Okay. Genau. Ich habe heute einen kennengelernt, der macht Management-Seminare und der sagt, Hang Up ist genau das, was die Jungs brauchen. Einfach mal Shift of Perception. Wenn die immer alles wissen und alles managen und alles sagen und dann wird es so gemacht, aber die Welt ändert sich, die Welt wandelt sich. Und besonders Menschen in Führungspositionen, das spüre ich auch, besonders die sollen unbedingt, wie soll ich sagen, einfach verbunden sein mit dem großen Ganzen und verbunden sein an unsere große Mutter da unten vor allem. Weil
ist das nicht sogar Shiva, die Mutter Erde? Aber egal, das fängt mir so ein. Aber das ist ein schönes Schlusswort, weil wir vor allen Dingen...
Shiva ist männlich, glaube ich. Das ist auch der den Kopf abhackt, oder?
Das lesen wir nochmal nach. Wir vergoogeln das unten oder wir verlinken das. Nee, aber das ist ein schönes Schlusswort, weil wir doch durchaus alle so ein bisschen den Eindruck haben, dass die Welt so teilweise ein bisschen auf dem Kopf steht. Mhm. Und vielleicht verstehen wir sie besser, wenn wir uns auch mal umdrehen. Wer weiß, ne?
Noch ganz kurz, du hattest vorher angefragt wegen klinischen Studien oder ob es Studien gibt. Ja, es gibt Studien. Also auf der Homepage hungup.de kannst du verlinken. Es wurden einige Studien gemacht und es sind, wie soll ich sagen, auf jeden Fall sehr remarkable.
Gibt es Backgrounds auch für die, die es wissen wollen?
Genau.
Die es wissen wollen, wie es geht bei dir?
Einfach spüren, genau.
Gibt es da eine Community von Ausbildern oder von denen, die das anbieten, wenn einer nicht nach München kommen will und nicht nach Hamburg kommen will?
Es gibt einige, es sind leider immer noch nicht so viele, aber ich möchte das wandeln, dass mehr Menschen...
Und die haben alle bei Hartmut,
Betz gelernt? Alle haben bis jetzt bei Hartmut...
Betz, ne?
Genau,
Betz. Am Bodensee?
Am Bodensee.
Wo am Bodensee?
Der ist im Deckenhauser Tal.
Wo ist das denn?
Das ist ein ganz spezieller, kleiner Ort am Bodensee.
Echt?
Deckenhauser Tal, noch nie gehört.
Nee, von Konstanz oder wo?
Nee, es ist Richtung
Friedrichshafen quasi. Über der See da.
Okay, alles klar. Unten oder oben.
Richtig. Okay, danke fürs Interview. Und jetzt werden wir ein bisschen gucken, was die Rooftop-Bar so bringt.
Super.
Und dann heute das Abend und morgen geht es dann weiter.
Ich danke dir, mein
Lieber. Alles klar.
Vielen Dank.
Bis dann. Cool. Tschüss.
Ja, ciao.
Ja, danke, Timo, für das erste Interview. Ja, das war eine sehr spannende Sache. Also da werde ich noch weitergehen. Es war eigentlich geplant für heute, also sprich für gestern, Samstag, uns noch bevor Timo abfliegt, im Central Park zu treffen. Da es aber leider in der Nacht von Freitag auf Samstag geregnet hat und auch gewisse Dinge zur Terminvereinbarung etwas schwierig waren, hat es nicht mehr geklappt. Aber ich habe mich natürlich gut eingelesen und habe mir Videos angeguckt. Ich werde auch Videos verlinken oder zumindest Inhalte verlinken zu Timor. Ich glaube tatsächlich, es ist eine Sache, die sollte jeder mal probieren oder zumindest viele Menschen mal probieren, weil es ist, glaube ich, sehr sinnvoll, mal die Welt in einer anderen Perspektive zu erleben und auch zu erfahren. Ja, wie ihr gemerkt habt, ich habe das wenig geschnitten, dieses Interview. Das war so ein bisschen halt in dem ehemaligen Raum, wo wir den Expertenkongress hatten, die Vorträge. Und da wurde ein bisschen rumgeräumt. War eigentlich schon relativ ruhig, aber wir saßen genau unter der Klimaanlage. Und die war tatsächlich, wie so viele Klimaanlagen hier in New York, hier zum Beispiel die im Hotel auch, sehr laut. Und deswegen mussten wir ein bisschen lauter sprechen beide. Genau. Und jetzt kommt das zweite Interview. Da geht es tatsächlich um eine Frau, die nichts direkt mit der Gesundheit zu tun hat, beruflich, aber dennoch als Patient ganz interessante Erfahrungen gemacht hat mit dem Gesundheitssystem, das ich auch gerne mal kritisiere. Ich denke, sehr zu Recht, das Gesundheitssystem am eigenen Leib erfahren hat, in einer Akutsituation nach einem Unfall. Und darüber wird sie berichten und ich finde, dass das tatsächlich eine Geschichte ist, die leider viel zu häufig heutzutage vorkommt, obwohl sie so in der Art niemals hätte so passieren dürfen. Das Gute ist nur, dass sie gut ausgegangen ist, aber das kann man nicht in jedem Fall so vorhersagen und Gesundheitsbehandlungen, Medizin, Arztbehandlungen sollten ja nicht auf Glück aufgebaut sein, sondern auf versierten Aussagen. Und hört doch rein, was Saskia hier zu sagen hat. Das ist unglaublich spannend. Und vielleicht kennt ihr ja auch Menschen im Umfeld, denen es ähnlich ergangen ist.
Ja, Saskia, guten Morgen. Es ist schön, dass wir uns hier treffen können vor unseren Classes hier in New York. Und wir haben uns hier kennengelernt und du hast mich vorher schon kontaktiert, dass du spannende Erfahrungen mit dem deutschen Gesundheitssystem gemacht hast. Positive, aber auch zunächst mal eher negative. Und darüber rede ich ja auch, wenn ich so ein bisschen Kritik übe an dem Gesundheitssystem, wie so Ärzte mit Patienten umgehen, wie man so da aufgenommen wird. Und erzähl mal so, was ist wann, wie passiert? So gleich vom Anfang so anfangen.
Hallo Frank, erstmal schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass wir uns auch hier in New York treffen können. Ich hatte letztes Jahr einen schweren Motorradsturz gehabt und da habe ich mir das rechte Handgelenk getrümmert. Und ich lag danach im Krankenhaus und die haben mich erstmal ganz notdürftig gerichtet. Die haben mich in so einen Mädchenfänger aufgehängt. Du kennst das bestimmt, genau, so ein asiatisches Foltergerät, so sieht das aus, für die Leute, die das nicht kennen. Und dann haben die mich 2 Stunden später rausgeschickt mit so einem Verband am Arm. Und mit der Aussage, ja, also wenn Sie Glück haben, dann können Sie, können wir in 2 Wochen Sie als Notfall operieren. Aber im Prinzip können Sie sich schon darauf einstellen, dass Sie das restliche Leben ohne rechte Hand quasi leben müssen. Also Sie waren noch dran natürlich, aber es war auch kein offener Bruch. Aber der Nerv, es war alles so schlimm gequetscht, ich konnte keinen Finger und nichts mehr bewegen. War wirklich also total Schaden. Und ja, dann saß ich erstmal zu Hause und ehrlicherweise, da kriegst du auch Angst, ne? Also da hast du dann ohne rechte Hand, ne? Da hast du ganz viel Zukunftsängste plötzlich. Wie soll das alles funktieren? Und ich bin im Unternehmernetzwerk aktiv. Und da
hast du den Ärzten das geglaubt? Was die gesagt haben?
Mich hat ja keiner irgendwie dann weiter behandelt, ne? Sondern ich war dann da im Krankenhaus.
Und Gips wahrscheinlich? Gipsschiene?
Nee, gar nichts. Nee. Ja doch, also was ganz Notdürftiges nur, weißt du, so ein Bastelverband. Und dann haben die mich...
Das ist schön, Bastelverband.
Ja, und und dann auch keine Aussage, wann, wie, wo geht's weiter, sondern ja, sie dürfen jetzt gehen. Und dann
auch nicht Nachbehandlung, am nächsten Tag Kontrolle bei irgendeinem
Arzt? Gar nichts.
Also das ist normal. Normal ist so, gucken, machen, so Aussagen komme ich gleich noch zu und dann ist immer Gipskontrolle nach einem Tag. Oder man sagt sogar nachts irgendwie, was noch tauber wird, wenn es eh schon taub ist oder irgendwie anschwillt oder was passiert. Weh tut noch mehr als vorher, dann muss man eben auch nachts kommen und am nächsten Tag immer Gipskontrolle und eigentlich auch eine Röntgenkontrolle. Also das Aushängen ist erstmal normal. Ne? Also das ist, auch wenn es komisch ist, manchmal wird dann noch ein Gewicht unten dran gehängt.
Das hatte ich auch.
Genau, und dann auch teilweise eine halbe Stunde, dann hängen die erstmal da rum.
Genau.
Und dann kommt man wieder und dann wird man auch dahin, kriegt man auch ein Schmerzmittel meistens in diesen Hochspalt rein.
Ich nicht. Ja, das da hat er gesagt, bitte einmal Zähne zusammenbeißen.
Ja, macht man nämlich deshalb nicht, weil es gibt das sogenannte Sudex-Syndrom. Das ist so ein Syndrom, wo die vegetativen Nerven im Arm, also eigentlich vom Kopf aus in den Arm rein, fehlfunktionieren. Und es ist eigentlich alles verheilt, also vom Draufgucken, aber die Hand ist nicht mehr funktionstüchtig, weil eben dieses Sudex-Syndrom aufgetaucht ist. Und die Angst, Schmerz, Stress, der macht diese vegetative Störung. Deswegen muss man eigentlich immer, wenn man richtet, vorher erstmal den Bruchspalt betäuben. Was ja auch ein Gefühl, logisch ist das ein, angenehmer ist, weil du weißt wahrscheinlich noch, wie es wehgetan hat. Ne? Das sind die normalen Vorgänge. Und dann bist du ja bestimmt erstmal sehr bestürzt gewesen nach dem Motto Hand weg. Also funktional, nicht mehr verfügbar als Rechtshänderin wahrscheinlich.
Ja,
ne?
Genau.
Wie ging es dann weiter? Hast du gerade schon angedeutet?
Also der hat auch nur gesagt, das ist jetzt nur so notdürftig gerichtet. Also das war klar, dass das nicht so verheilen kann, sondern dass da eine Operation nötig ist. Und wie gesagt, so frühestens in 2 Wochen. Ne? Und dann habe ich in mein Unternehmernetzwerk geschrieben, guten Tag, kennt irgendjemand jemanden, der Hände heile machen kann? Und es war Samstagabend und tatsächlich hat mich Sonntagabend ein Chefarzt angerufen aus Frankfurt. Der hat mir dann gesagt, ja, ich mache keine Hände, aber ich kenne jemanden, der Hände macht. Ruf da morgen früh mal an. Und dann habe ich da Montag früh angerufen, kurz nach 8. Ich hatte da um 8:45 meinen Termin. Man muss halt auch dazu sagen, ich bin halt nur Kassenpatientin. Ne? Und hatte da um 8:45 meinen Termin und ich bin da sofort dran gekommen und bin bei einer Handkoryphäe gelandet, der gerne komplizierte Handgelenksbrüche macht.
Den gibt es wahrscheinlich auch noch, ne?
Den gibt es noch. Das ist
das kann den Namen nennen.
Das ist der Dr. Riediger aus Eschborn, Bad Soden.
Riedecker mit CK.
Nee, Riediger.
Riediger.
Riediger, genau, mit in G.
Eschborn.
Eschborn, Bad Soden, genau. Die Chirurgie Main-Taunus. Und die waren so, so toll. Und ich habe dann am selben Tag, haben die direkt OP-Vorbereitung mit mir gemacht, hat eine Schönheitschirurgin mit mir gemacht. Die hat mich 3-mal gefragt, und wie kommen Sie jetzt an den Arzt? Die konnte gar nicht fassen, dass ich jetzt hier dann da von ihm da notfall operiert werde. Und der hat mich dann am Dienstag direkt notoperiert. Und
das der Unfall war wann? War
Samstag. Genau. Mhm. Ja, und das hat mir dann die Hand gerettet. Also ich habe jetzt hier so eine Platte drin, ne? Die ist, die Narbe ist 15 cm lang oder gute 10.
Machen wir gleich mal ein Foto von. Ich kann ja gerade die Hand untersuchen, immer mal beide Hände.
Natürlich.
Also wir haben jetzt hier einen Unterarm so auf der Handflächenseite, so eine Narbe, ziemlich kleine, schicke Narbe, eigentlich gar nicht so schlecht, 8 cm vielleicht lang. So, und dann, ich hatte schon geguckt gestern, als wir uns besprochen haben oder vorgestern, dass man so spontan gar nicht sehen kann, welche Hand nun wirklich schlechter ist. Irre. Also Aussage am Anfang, Hand nicht mehr funktionstüchtig. Pack mal richtig zu, ich lasse mal richtig zu. Ja, ungefähr gleich, ne? Aber schon Kraft, ne?
Ja.
dass man da einfach sagen muss, wie kann man jemanden mit dieser Aussage konfrontieren, in dem Schmerz, der dort ist, und eine Aussage, die noch gar nicht mal so zu treffen sein kann. Aber was würdest du jetzt den Leuten da tatsächlich von dir, deiner Seite aus, Laie, empfehlen im ersten Krankenhaus? Was hätte definitiv anders laufen müssen? Was war noch gut? Was war wirklich schlecht? Jetzt mal von der Aussage abgesehen, von der Art und Weise vielleicht. War es ein Arzt, der das gesagt hat, oder ein Assistenzarzt, oder wie war das da?
Also es war ein Arzt, ob das jetzt, was dem seine Professur war, was dem seine Stellung war, kann ich gar nicht genau sagen. Ich meine, ich bin ja auch Motorradfahrerin, war ja ein Motorradsturz, da habe ich jetzt auch schon gehört, da reagieren die Ärzte halt auch nicht immer ganz so empathisch drauf, weil die Leute sind ja selber schuld.
Naja, warst du selber schuld?
Ich war in dem Fall auch, war eine unglückliche Situation, es war eine Veranstaltung gewesen, mit so Fahrten in so einer Steilkurve. Und ich wollte eigentlich gar nicht mitfahren. Und der Veranstalter hat mich überredet, da mitzufahren, weil ich halt eben so ein außergewöhnliches Wesen mit meiner Horex bin. Und ich hatte da keine Vorbesprechung gehabt. Ich hatte da keine Fahrerfahrung mit gehabt. Ich habe keine Fahrerbesprechung mitgemacht. Und mein Bauchgefühl hat gesagt, ich soll es eigentlich nicht machen. Und dann ist es halt auch schief gegangen. Und habe da einfach mich erschreckt, im falschen Moment falsch reagiert. Daher, es war meine Schuld.
Aber ist ja auch egal. Also und dann bist du quasi auf die Hand gefallen und sonst war nichts verletzt, nur die Hand.
Nur die Hand.
Also nur in Anführungszeichen natürlich.
Genau, es war nur die Hand. Ich bin über so eine Bande geflogen, bin auch von zwei Zuschauern aufgefangen worden. Ich hatte so eine Kette an, die trage ich jetzt auch, zeige ich dir später mal, die trage ich jetzt halt beim Fahren von Fahrzeugen nicht mehr. Mensch lernt halt nur durch Schmerzen, ist halt auch blöd. Ne?
Und so ein dickes Ding gewesen, oder?
Ja, das ist eine gelaufene Motorradkette.
Ach, kannst du vielleicht zeigen. Wir machen noch ein Foto davon, von der Narbe, von der Kette.
Ja, genau.
Aber das ist ja Quatsch. Dann müssten ja jeder Reiter, der einen Unfall hat, jeder Fahrradfahrer, der einen Unfall hat, jeder, in der Fußgänger will ich jetzt nicht sagen, aber Sportler überhaupt müssten ja dann selbst schuld sein und dann irgendwie komisch behandelt werden. Das ist ja irgendwie, also wenn ein Motorradfahrer keinen Helm trägt und dann sich am Nicht-Helm-Tragen fast das Leben nimmt, ist das ein bisschen was anderes. Aber sowas kann ja immer passieren bei fast jeder Aktivität, die übers Schachspielen hinausgeht, ne, so ungefähr. Und ich komme auch nachher dazu, ich habe jetzt gleich zwei Dinge im Kopf, die genauso gelaufen ist. Eine unter anderem auch in der Nähe bei dir, vielleicht im Krankenhaus, kann durchaus sein. Genau, dann warst du also da und wusstest nicht, wer dir das gesagt hat, irgendein Arzt mutmaßlich. Und dann bist du weggegangen, ohne Betreuung, also ohne weitere Betreuung zusätzlich auch noch. Und hättest dich dann schlimmstenfalls deinem Schicksal ergeben. Wenn du jetzt nicht irgendwie gedacht hättest, da ist das Netzwerk, ich frag mal nach, weil das macht ja auch nicht jeder.
Ja, also ich bin mit der Aussage entlassen worden, suchen Sie sich halt mal einen Arzt.
Ja, aber die wollten auch nicht operieren, die wollten operieren zwei Wochen später, oder?
Die waren halt voll so mit Operationen und die hatten da halt keine Lust drauf gehabt, ne? Und da kam noch ein anderer Notfall rein, ein Kind, und Kinder gehen immer vor, ist vollkommen verständlich, aber ich sag mal, so eine Kinder-OP dauert auch keine zwei Wochen, ne? Ich kann es dir nicht genau sagen, was da schiefgelaufen ist, aber die hatten irgendwie so gar keine Lust gehabt, hatte ich das Gefühl. Und gehen sie heim, suchen sie sich einen Arzt und dann, Glück auf so ungefähr. Ne?
Dann wäre ja vielleicht zumindest das Wichtige gewesen, suchen sie sich einen Arzt, da muss noch was passieren. Und nicht die Aussage, also nicht zumindest nicht diese brutale Aussage. So dieses, also verstehe ich das zumindest, dieses ist eigentlich fast gesichert, dass die Hand fast nicht zu verwenden ist oder sogar mindestens schwer geschädigt ist, was ja mal gar nicht stimmt, das sehen wir ja jetzt gerade, sondern eher Hoffnung geben und sagen, jetzt brauchen wir einen Arzt, operiert werden muss es. Und dann gibt es solche Spannbreiten von bis hin. Wenn alles gut läuft, der Operateur gut ist, sie gut mitarbeitet, dann fragst du auch nach einer Empfehlung natürlich direkt auch. Ne? Dann wird das gut, aber so eine Hand kann auch was übrig bleiben. Aber sie sind jung, wird schon gut werden, so in der Richtung. Muss ja nicht alles in den tollsten Farben malen, was nicht stimmt. Das ist auch nicht gut. Das machen Chirurgen auch ganz gerne. Ne? Die nach dem Motto sagen, oh, ich bin ein super Chirurg, das wird schon, dauert zwei Wochen, dann kannst du wieder alles machen. Meistens dauert es länger. Aber Leuten die Hoffnung zu nehmen, ist natürlich richtig krass. Ne?
Ja, das war halt so nach dem Motto, es ist eigentlich egal, was für einen Arzt sie sich suchen, der kann dann noch so ein bisschen was retten, wenn sie Glück haben. Ne? Also der Nerv war halt so schlimm gequetscht, ich konnte keinen Finger, nichts mehr bewegen. Ne?
Ja, noch wichtiger eigentlich, schnell zu operieren bei Nerven. Also nur vom Verständnis her. Man sagt immer so, ich sage immer grob, wenn Nervenschaden, wenn er überhaupt wiederkommt, dann braucht er drei bis viermal die Zeit, die er eben außer Gefecht war, um wiederzukommen. Also dann ist man natürlich bei vier Wochen, ne, mal vier oder wie auch immer, man muss einfach schnell eingreifen. Oder
Dauerschäden werden gerade nur dann nicht eintreten, wenn man es eben schnell macht, diesen Druck von den Nerven wegkriegt. Also ziemlich viel doof gelaufen. Was war denn so die Stimmung beim Operateur dann im anderen Klinikum? Hat er auch irgendwas zur Prognose gesagt oder er gar nicht oder richtig Hoffnung gemacht? Oder?
Also meinen Operateur, den habe ich eigentlich vorab gar nicht kennengelernt, weil der war dann am Montag den ganzen Tag selber schon im OP und ich kam da ja als Notfall hin und dann hat halt die Schönheitschirurgin mit mir da die OP-Vorbereitung gemacht. Das lief aber alles wirklich total klasse und ich hatte gar keine Prognose, außer naja, also schlechter kann es nicht werden, wie jetzt gerade ist. Ne? Und dass da halt das schon noch was zu machen ist, aber wie viel lässt sich ein Arzt nicht festlegen und das ist ja auch vollkommen, wie du das sagst, mit Hoffnungen und Ängsten. Ne? Wie verhält man sich? Ich stelle mir das auch für Ärzte total schwierig vor, ne? Wenn dann da ein Patient vor dir sitzt und am Ende kommt dann jemand und sagt, ja, aber sie haben doch gesagt, es wird wieder, ne? Oder wie auch immer, dass man dann da angekreidet wird vielleicht oder so, dass man da halt falsche Hoffnungen gemacht hat oder dass dann Patienten auch enttäuscht sein könnten. Da haben die sich auch einfach sehr, sehr zurückgehalten. Die Schönheitschirurgin hat zu mir gesagt, also sie haben da einen wunderschönen Totalschaden hingelegt. Ne?
Passt ja zum Motorrad vom Jaguar her, ne? Das ist ja auch irgendwie okay.
Ja, und die hat einfach nicht gesagt, was da jetzt dann für Möglichkeiten sind danach. Und ich bin dann direkt am nächsten Tag operiert worden. Und da habe ich dann nach der OP habe ich dann meinen Arzt zum ersten Mal gesehen. Der hat dann nur gesagt, ja, ist gut gelaufen und jetzt gucken wir halt mal. Ne?
Hast du ihn jemals selber gefragt, wie die Prognose ist? Irgendwann in dem ganzen Verfahren?
Ja, also er hat dann, bin ganz engmaschig nachkontrolliert worden auch. Ich bin auch die ganze Zeit über, also ich musste nie lange warten, ich bin ganz toll behandelt worden da in der Praxis. Eigentlich fast wie eine Privatpatientin, muss man sagen. War wirklich toll. Auch immer der Arzt hat mich immer persönlich nachkontrolliert.
Der Operateur auch.
Der Operateur, immer. Womit ich gar nicht gerechnet hatte, wenn ich ehrlich bin.
Ja, klar.
Und der hat halt, der war dann direkt zufrieden. Auch so nach einer Woche hieß es schon, dass ich fast alles machen könnte. Ich habe jetzt halt da diese Titanplatte drin, die bleibt auch drin. Hat er mir auch erklärt, dass da halt die Nerven...
Eine T-Platte wahrscheinlich, ne? Oder so ein bisschen so ähnlich wie ein T sieht die aus, oder? Nur eine Gerade.
Nur eine Gerade, glaube ich sogar. Ja. Und hat mir halt erklärt, dass da halt jetzt die Nerven so ein bisschen sich drumherum geschwungen haben. Und wenn man halt so eine Platte rausholt, dann weiß man halt nicht, wo die Nerven liegen.
Und die verklebt sind zum Beispiel.
Genau, und dass es dann halt einfach ein Risiko ist, wenn man die Platte rausholt, dass dann halt Schäden entstehen. Mhm. Deswegen bleibt die Platte halt auch drin. Ich kann mittlerweile mit der Hand wirklich alles wieder machen fast.
Hast du irgendwelche Taubheitsgefühle, irgendwas oder an Motorik?
Gar nichts.
Sieht man ja so
also
auch nicht.
Das Einzige, was jetzt, wo ich ein bisschen Probleme habe, ist, also ich so mit Liegestütze oder so, also das ist dann schon was, das ist schwierig.
Ist eh besser, wenn du so Liegestütze machst mit so Griffdinger. Weißt du, das geht meistens, nämlich kannst du ja zu gut zupacken und dieses Überbiegen, und die meisten kommen ja nicht auf 90 Grad, aber du zwingst ja das ganze System auf 90 Grad, wenn du da drauf gehst, ist eigentlich Liegestütze auf dem, also nur auf dem gestreckten, heißt das ja, nach hinten umgeklappten Handgelenk eigentlich nie gut. Deswegen einfach immer Griffe nehmen. Also dann kannst du die Liegestütze machen, musst die Griffe halten dafür. Aber jetzt nochmal zur Operation, die ist dann gelaufen und dann ist wieder so ein bisschen, ich kenne das ja selber aus meinem Metier, die Chirurgen sagen, okay, ich habe auch gut operiert, Röntgenbild, super, heilt jetzt. Und dann vergessen die ganz gerne, also nicht alle, aber so die, wenn wir von diesen ersten Typen sprechen, Nachbehandlung. Und eigentlich ist die Nachbehandlung Minimum 50%, wenn nicht sogar noch mehr. Geht es natürlich bei so einem Trümmerbruch oder Mehrfragment-Trümmer haben wir früher mal als No-Go gelernt in der Klinik. Weil Trümmer ist eben auch wieder stigmatisierend und für den Patienten sehr. Ne? Trümmer, Totalschaden ist auch schon so ein bisschen, weiß ich nicht. Mehr Fragment oder viel Fragment, also viele kleine Stückchen, aber die kann man ja zusammen puzzeln. Man kann ja sagen, ne, ich muss ja viel puzzeln, das ist irgendwie so ein 1000-Stücke-Puzzle und wenn es 3 Stücke sind, ist es natürlich einfacher. Ich muss ein bisschen, was brauchen wir auch Zeit für, aber ich freue mich fast drauf, mal was Besonderes zu machen. Das wird schon wieder, aber ist schon aufwendig und herausfordernd. Aber dann ist halt wichtig, dass die Nachbehandlung, die eigene Nachbehandlung, also die eigene Nachsorge und Fürsorge und natürlich die Nachsorge und Fürsorge von nichtärztlichem Personal oder Angestellten in der Klinik oder sonst wo, was hast du denn da bekommen hinterher?
Also ganz kurz, ich glaube, es waren so um die 30 Teile.
30 Teile, ja gut.
Ja, also es war schon ein Puzzle.
Ja.
Und ja, ich habe Physiotherapie bekommen. Mhm. Der hat halt ganz früh die Hand durchbewegt, mhm. wie sie funktioniert. Der hat geguckt, wie halt das Gefühl ist, mhm. dass ich da halt auch nirgendwo taub bin. Der hat sich auch immer viel Zeit genommen mhm. für die Nachbehandlung. Ja.
Ergotherapie, nicht? Oder hat er das auch gemacht? Oder in einer Praxis vielleicht mit Ergotherapie dabei?
Habe ich auch bekommen.
Also mehr für die Hand, ne?
Genau,
also,
ja.
Mit Kneten und mit solchen Geschichten.
Ja, genau. Und dann hat er nach einer Woche eigentlich gesagt, ja, Sie können jetzt anfangen, Erbsen zu kneten und so. Mhm. Und dann habe ich gedacht, Erbsen kneten, ich fange an, Getriebe einzubauen. Ne? Und dann, weil ich schraube ja auch unheimlich ja. gerne. Und dann habe ich mich da halt wirklich an so einen Motor gestellt und habe dann da angefangen, diese Zahnrädchen halt irgendwie reinzubasteln mhm. und so. Und habe das dann, und habe halt versucht, wieder zu schrauben. Und,
du musst ja dann auch Werkzeuge halten oder vielleicht auch irgendeine Mutter oder sowas. Das sind genau. ja alles ganz fein motorische Geschichten, ne?
Ja, oder auch einfach so ein Schraubenzieher, ne? Diese Drehbewegungen und so. Mhm. Und ja, ich habe halt auch unheimlich viel gemacht, ne? Mhm. Weil ich hatte auch so eine Angst, ne? Ich hatte unheimlich viel Angst, was da halt eben dann zurückbleibt. Mhm. Und ja.
Deswegen ist es auch nicht ganz verboten, manchen Leuten, also nicht Angst zu machen, aber zu sagen, da ist viel Arbeit und ohne die Arbeit wird es eben so oder so schlechter. Also die Spannbreiten darf man durchaus sagen. Natürlich nicht mit der Konsequenz, die dir da erzählt worden ist, weil die nämlich individuell gar nicht gesagt werden kann. Selbst wenn 99 von 100 ein nicht funktionstüchtiges Handgelenk haben, also fast nicht funktionstüchtig, bist du eben die eine von den 100. Wer weiß denn, ob du die eine von den 100 bist? Also deswegen kann man das so nie sagen. Man kann, wenn man jetzt einen Patienten fragt, das ist immer der Punkt, was erzählt man dem Patienten. Als Arzt ist man immer so, dann sieht man einen Schaden, also wirklich mal lokal, wirklich den Schaden, was muss ich operieren, was kann da passieren, was sind die Schritte, dann ist man wirklich mal weg vom Patienten in dem Moment und dann hat man erstmal, dann poppen erstmal die negativen Ergebnisse auf. Ach schade, was passiert mit der jetzt? Hoffentlich wird das nicht so wie die und schon ist man so in dieser Negativspirale. Da muss man eigentlich schnell von wegkommen und sagen, stopp, auf der Schiene bleibe ich nicht, weil dann bin ich auch selbst mit meinem Ergebnis schlechter, außer ich möchte es gar nicht machen. Sondern muss man immer sagen, wie waren denn die guten Ergebnisse? Also eigentlich, das haben wir jetzt diese Woche überall mit diesen ganzen Coachings und so, mehr sich ans Gute erinnern. Also eigentlich an die Erfolge erinnern und die dann nehmen und sagen, bei mir erinnere ich mich gerne an die Erfolge, das ist schwierig, da gibt es schlecht, aber ich versuche mal das Beste zu erreichen und das kann klappen. Dann müssen Sie mitarbeiten, ich arbeite mit sowieso und eben Mitarbeiter wie Ergotherapie und dann ein bisschen, ne, Glück ist auch noch mit dabei, aber da gibt es eine große Spannweite. Das kann man ganz anders sagen, ohne was Verkehrtes zu sagen. Ja, aber es gibt auch Chirurgen, die sagen, ah, super, klasse, ne? Ich bin am besten gelandet, das wird wieder. Das stimmt dann auch nur für einen Prozentsatz. Ne? Und das ist gefährlich, wahrscheinlich überall da, wo es über irgendwelche Aussagen geht. Gar nicht nur medizinmäßig, ne? Sondern auch Finanzen und Ähnliches. Ja, sehr spannend.
Also die Schönheitschirurgin, die hat mir auch direkt Mut gemacht. Die hat gesagt, ach, gucken Sie mal, also mein Handgelenk hat er übrigens auch gemacht. Da bin ich auch vor ein paar Jahren gestürzt. Ja? Und, ja, genau. Und hat dann gesagt, ja, und gucken Sie, da ist alles wieder gut und so. Und hat mir da auch direkt Mut gemacht und hat dann auch direkt dazu gesagt, ja, so schlimm wie bei Ihnen war es halt nicht. Ne? Aber ja.
Das hat sie hinterher, nee, bei der Aufklärung.
Bei der Aufklärung. Okay. Bei der Aufklärung hat sie gesagt, machen Sie sich keine Sorgen. Also er macht gern so komplizierte Sachen und gucken Sie mal bei mir und so weiter. Ja, das war dann auch schon halt mutmachend und so ein bisschen positiv. Und ja, die wollten mir halt auch irgendwie helfen. Und das war vorher im Krankenhaus halt gar nicht der Fall. Ne?
Ich weiß aus vielen Erfahrungen, auch privaten, persönlichen Erfahrungen, dass das Mutnehmen vor der Operation die Ergebnisse schlechter macht. Also deswegen ist Mutmachen schon richtig, aber es darf auch nicht zu sehr mutmachend sein. Also die Arbeit, die kommt, darf schon erzählt werden, aber Unmut machen oder schlechte Ergebnisse, die produzieren auch, dann gehen die da rein, oh, das wird ja eh nicht gut oder so wie du. Ist eh nur nach dem Motto, dass die Hand nicht ganz abfällt, machen die halt irgendwas da mit der Hand, aber die wird eh schlecht werden. Ich fange schon an mit links zu schreiben und mache mit der rechten Hand gar nichts mehr. Also sich völlig ergeben, dann werden die Ergebnisse nicht gut, selbst wenn sie so gut werden könnten wie bei dir. Deswegen werden Ergebnisse auch schlecht, wenn sowas in der Richtung läuft. Also vielleicht könnten mehr Ergebnisse gut werden, wenn man es anders macht. Ich habe noch so ein Beispiel, fällt mir gerade ein, auch in der Nähe von Frankfurt. Haben wir mal, was weiß ich, die kennengelernt haben, ist auch egal. Jedenfalls hat der uns irgendwann, ach, da haben wir auch abends an, das war ein Medizinertest für Amerika. Urzeiten her, wollten wir in die USA auswandern. Da gab es in Frankfurt zentral diesen Test. Und dann kommt man bei Bekannten wohnen, Bekannten von Bekannten, wir kannten die gar nicht. Dann war man abends beim Bierchen mit dem Wein trinken und dann fing er plötzlich an, mir, also mir als Orthopäde, angehender Orthopäde, mir so die Arme zu zeigen. Oder nicht als angehender Orthopäde, sondern als geplanter Orthopäde. Und meinte, welche Schulter war verletzt? Dann habe ich ihn so angeguckt, ne? So wie bei dir fast, ne? Also 50-50, ne? Ich habe mich dann für die richtige entschieden, aber eigentlich echt habe ich es nicht sagen können. War dann die rechte Schulter. Und dann hat er mir Bilder gezeigt, wie er eben dann auch drüber wog, also Vielfragmentfrakturen hat und die ganze Zeit alles kaputt. Und die haben ja auch gleich gesagt, wissen Sie was, wenn Sie schulen sich mal auf links um, seien Sie froh, dass Sie bei der Bank arbeiten, war so ein Banker irgendwie, ne, so ein Business, dass Sie nicht handwerklich arbeiten mit dem Arm, können Sie froh sein, dass Sie den Ärmel nicht abschneiden müssen, so ungefähr. Also richtig krass. Ne? Und dann meinte er sofort für sich, weil er eh so ein Typ war, der nicht mal alles glaubt, was Leute erzählen, schon gar nicht, wenn sowas kommt, hat gesagt, nee, mach du mal. Dann ist er woanders hingegangen zum Operieren, so ähnlich wie du, frag mich auch nicht wie, auf alle Fälle ist er operiert worden, da war nicht mehr neutral, aber auch nicht positiv. Und dann kam er nach der Operation raus und dann war er erstmal in so einem Gipspanzer, wie das so ist, auch relativ lange und dann war der Arm wirklich schlecht. Und dann haben die mir gesagt, okay, holen Sie das Beste raus, wird aber nicht viel werden. Also die haben ihm nie Mut gegeben. Und das möchte ich heute mal einfach so sagen, auch gar nicht gegen das Gesundheitssystem, sondern eher für den Einzelnen. Individuell kann man das nicht sagen, sondern einfach immer Mut haben. Und der hat diesen Arm über ein Jahr, er meinte, der hat den zweiten Arbeitstag gehabt. Der hat am Anfang so nicht gearbeitet und hinterher hat er ein bisschen reduziert teilweise sogar. Und dann hat er bis zu acht Stunden am Tag für seinen Arm gearbeitet. Mit eigenen Geräten, die er gebastelt hat. Help Arms gibt es bei der Ergotherapie, wo er dann den Arm in so eine Schlinge gepackt hat und einen Seilzug hochgezogen hat und in verschiedene Richtungen. Und hat eben über ein Jahr hinweg harte Arbeit, wirklich härteste Arbeit, mit Schmerzen auch am Anfang, wegen der Verklebungen, hat er diese Schulter wieder hinbekommen. Und das ist eigentlich so eine Quintessenz aus dem Gespräch heute raus, sich von keinem demoralisieren zu lassen. Schon gar nicht dann, wenn man den Eindruck hat, das ist völlig anders. Bestenfalls ist man halt positiv gestimmt. Ich glaube, du machst einen positiven Eindruck. Aber es gibt eben auch Menschen, die sich dann völlig in so ein Loch reinfallen lassen und sich vergraben, Kopf in Sand stecken und nichts mehr machen. Und deswegen ist das wichtig, denen den Mut zu geben, an sich selber zu glauben. Schon gar nicht an jeden Arzt zu glauben. Eine Zweitmeinung ist immer okay. Also vor allem, wenn es um sowas geht. Ne? Oder ja, nicht bei jeder Kleinigkeit, aber bei wichtigen Dingen. Wenn es dann zu viele Ärzte sind, kann es auch schwierig werden. Dann hat man vielleicht zu viele Meinungen auch. Aber auch muss man eben schauen und dann einfach auf sich selbst ein bisschen setzen. Und dann gucken, welchen Guide man hat und wo man Netzwerke sind wichtig. Ne, wenn man irgendwo jemanden anruft, einfach trauen, ihn anzurufen, gucken, vielleicht kennt der jemand, der jemand kennt, Und dann landet man an solche Chefärzte, die das dann machen. Und am Anfang sagt, das ist Kassenpatient. In der Klinik ist es so, je interessanter die Verletzung des Kassenpatienten, desto eher kommt man zum besten Operateur. Also zuerst mal zum Chef. Das muss nicht immer für alle Sachen der beste Operateur sein, aber zumindest mal in die Riege der oberen Operateure, weil die natürlich sagen, oh, ne, sowas haben wir selten, das muss ich machen oder das muss der Oberarzt X machen. Dann ist man sofort auf einer anderen Qualitätsschiene, wobei es hier drunter auch nicht schlecht sein muss, aber man ist sofort so irgendwie drin, dass ich auch die Nachbehandlung, dadurch ein Unternehmernetzwerk ist man auch wieder anders rein. Also Nutzen der Netzwerke oder Netzwerke haben, eben für eigene Schicksalsschläge. Genau, das ist eigentlich fast schon so ein bisschen das Schlusswort. Ne? Ja. Und kann ich nur sagen, super gelaufen.
Also ich habe auch wirklich nur einen Tag einen Gips gehabt. Ich bin übrigens damals nur ambulant operiert worden.
Auch noch,
ne? Ja, also ich bin dann direkt danach heimgegangen. Am nächsten Tag Gips ab und dann hat er gesagt, so und jetzt liegt es halt an Ihnen, ne? Und Sie können halt anfangen. Und er hat auch gesagt, also Sie müssen nach einem Tag, Sie müssen eigentlich schon auf fast nichts mehr achten. Ne? Also übertreiben Sie es nicht, aber gucken Sie, was in Ihren Möglichkeiten ist. Und es ist halt dieser Wille, dieser eigene. Ne? Ich hatte unheimlich große Existenzängste gehabt, ohne rechte Hand, Motorradfahrerin. Ich meine, ich mache das ja auch beruflich. Ja. Ne? Da brauche ich eine rechte Hand oder als Schrauberin. Und ich hatte einfach auch diesen Willen, es muss ja irgendwie bestmöglich werden. Und ich habe halt direkt ab Tag 1 und ich habe jeden Tag bewegt und geübt und gemacht und getan und massiert und alles gemacht. Ich massiere auch bis heute noch immer mal wieder, wenn ich es merke, meine Hand und weiß genau dann, wo es hängt. Und Ich hatte jetzt übrigens diese Woche, war Jahrestag, ne? Also es ist jetzt ein Jahr her.
Hast du Handgelenk gefeiert?
Genau, dass es noch da ist, dass es wieder funktioniert. Und wie gesagt, das ist wirklich toll geworden, hätte ich nie erwartet. Und daher.
Du hattest mir ja geschrieben, in der WhatsApp oder was, ich hätte fast meine Hand verloren, also ich glaube sogar wörtlich. Und dann dachte ich, also ich habe gleich gedacht, also wer sowas sagt, also wer sowas gesagt bekommt, da ist das eine offene Fraktur, da ist da wirklich die Hand fast daneben, muss angenäht werden. Ich habe an meiner handchirurgische Zeit, oder da war ich gar nicht, sondern nur mit handchirurgische Zeit, mit Repla, also Replantierung von Daumen oder ganzen Händen oder halben Händen, dran gedacht. Dann hätte die Aussage vielleicht noch ein bisschen mehr Wert, Inhalt gehabt, als bei sowas, wie kann man zu so einer Aussage kommen? Also das ist, das ist wirklich...
Herzlichen Glückwunsch, Sie sind ein Krüppel.
Ja, das ist das, was man versteht.
Ja.
Ne? Und das mit, wie alt bist du?
33.
Mit 33, es ist ja verrückt. Ne? Und wenn man genau gefragt wird, das ist bei anderen Erkrankungen ja auch so, ne? Wie lange lebe ich damit noch? Also richtig, ne? Krebs oder irgendwas oder sonst irgendwelche Operationen. Und dann manche Patienten bohren ja auch nach. Musst du trotzdem vorsichtig sein, nicht zu sehr sich in die Negativschiene reindrängen zu lassen, sondern immer auch, wie gesagt, nicht dieses Himmelhoch jauchzend, aber irgendwo so mehr so zum Positiven. Und die eigene Arbeit, dass das eben wirklich nur klappt, wenn der Patient, oder eigentlich nur klappt dann, wenn der Patient auch mitarbeitet.
Ja. Yeah. Und daher lass uns einfach gemeinsam noch mal ganz viel Mut nach da draußen schicken, ja, genau. Für alle Leute, die vielleicht gerade in einer ähnlichen Situation sind, dass es einfach ganz viel an einem selber liegt und dass man ganz viel halt noch selber rausholen kann. Und egal wie schlimm die Situation ist, gibt es vielleicht immer noch Möglichkeiten. Mhm. Und gerade in der Regeneration, das ist halt sehr, sehr viel Eigenverantwortung, dass man da halt was rausholen kann. Ne?
Ja, super. Ganz tolles Schlusswort. Danke fürs Kommen und ja, dann haben wir noch einen schönen Tag heute, ne?
Dankeschön für die Einladung, Frank.
Bis dann.
Und nochmal Dankeschön an meinen lieben, tollen Herrn Dr. Rediger aus Bad Soden, der mir die Hand gerettet hat. Ne?
Ja,
da bin ich so dankbar.
Ja, wer ein Handproblem hat, ich verlinke das unten, der kann dann sich da an den wenden. Tschüss. Ja, auch einen großen Dank an Saskia. Saskia, der Horex-Fuchs. Das ist nämlich ihre eigene Profession. Natürlich nicht als Patient irgendwo ein Jahr mit dem Handgelenk rumzumachen, sondern sie macht Events mit Horex-Motorrädern, die es aus der Gegend um Frankfurt herum gibt. Eine ganz alte Firma. Aber das könnt ihr unten nachlesen in den Shownotes. Und ich verlinke natürlich auch die Kontaktdaten zu Saskia Horex-Fuchs, die dann für euch zur Verfügung steht, wenn ihr wissen möchtet, wie ihr mit Horex-Maschinen euer Event demnächst verbessern könnt oder spannende Events machen könnt. Aber darum geht es ja heute gar nicht. Heute geht es darum, wie das mit der Hand gewesen ist. Ich habe die Bilder gesehen, also die Röntgenbilder hat sie mir geschickt. Relativ wenig Schaden von außen zu sehen, wenig Schwellung, aber innen drin mit dem Röntgenbild, war tatsächlich der Radius, also die Speiche, das Endstück des Unterarms zum Handgelenk, zertrümmert, man sagt nicht so gern zertrümmert in unfallchirurgischen Kreisen, sondern Mehrfragmentfraktur, also ein Mehrfragmentbruch, weil sich das schöner anhören kann. Saskia ist ja Totalschaden gesagt worden, Totalschaden passt vielleicht zu Autofahrern und Motorradfahrern, aber an sich sagt man Mehrfragmentfraktur und noch dazu mit Gelenkbeteiligung. Und dennoch darf man als Unfallchirurg die Aussage, die dort gefallen ist, definitiv nicht sagen. Das geht so nicht. Vor allem, weil sie ja gar nicht stimmte. Wir sehen ja, mit einer guten Behandlung ist die Hand nahezu ist 100% funktionstüchtig, wenn ich das beurteilen durfte, jetzt da bei dem Interview. Und auch kaum zu sehen, dass da Defizite sind. Und sie auch selber merkt nur ganz, ganz wenig Defizite nach nur einem Jahr nach dieser schweren Verletzung. Ja, und das waren jetzt zwei Interviews aus New York, aus einer Gruppe von Menschen, die ich da kennenlernen durfte. Es wird weitere Interviews geben aus dieser Gruppe. Ich denke mindestens nochmal zwei, aber hoffentlich auch noch mehr. Auch für die, die hier reinhören und sich gerne von mir interviewen lassen möchten, mögen sich gerne bei mir melden. Wie gesagt, möchte ich die 10 Tage, die ich hier in New York verbracht habe, ich bin ja noch hier, weiterverarbeiten in eine nächste Folge Tatort Gesundheit unterwegs 2. Die kommt dann nächste Woche Sonntag, weil ich hier so viel gelernt habe über das Gesundheitswesen an sich, über das Gesundheitswesen in den USA und in Deutschland und in Europa. Aber auch um neue Wege ach, gar nicht unbedingt neue Wege, aber zumindest oft nicht bekannte Wege, wie man die Gesundheit fördert und wie man die Gesundheit besser fördert, als es in den meisten Gesundheitssystemen der Welt, aber ganz vor allem in dem deutschen Gesundheitswesen. Ich sage ja deshalb immer, wir haben ein Krankerhaltungssystem und kein Gesunderhaltungssystem oder Gesundheitssystem. Und wir befinden uns in einer Massenkrankenhaltung, einer Massenkrankerhaltung, weil das System ist daran interessiert, dass die Menschen letztendlich krank bleiben. Zumindest nicht so gesund werden, wie es möglich ist, wenn man andere Wege mindestens mal mitbestreitet neben dem Gesundheitssystem. Vielleicht auch ganz ohne Gesundheitssystem, wirklich auch ganz ohne Ärzte. Oder zumindest die Ärzte, die ihr so kennt. Ich sage ja auch immer, neue Ärzte braucht das Land. In dem Sinne, bis nächste Woche, wenn es dann heißt Tatort Gesundheit, unterwegs 2.
Ja, meine lieben Zuhörer, ihr hörtet den TrueMade Podcast Tatort Gesundheit, überall da, wo ihr Podcasts hört. Und freut euch auf die nächsten Folgen. Ich hatte schon darüber gesprochen, was da kommt. Gerne könnt ihr mir 5 Sterne geben, ihr könnt mich verlinken, verliken und an andere Hörer empfehlen, weil ich glaube, das, was ich hier zu sagen habe, eben als TrueMate, als ehrliche oder wahre Medizin, geht eigentlich niemanden nicht an, sondern jedem. Es geht jeden an und deshalb gibt es kaum jemanden, der meinen Podcast nicht hören sollte. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Tatort Gesundheit, euer TrueMate Podcast.